is.
Hello.
Do you live here?
Nobody lives here.
Real terror. How long has it been since you've been on Elm Street? Welcome to a brand new nightmare. He is the first in fear.
Will you help me? God, can someone help me, please?
Second to none.
Don't let them put you to sleep.
He has no mercy and no evil.
Now, no sleep.
Zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und wir befinden uns heute im nunmehr vierten Teil unserer Nightmare und Elm Street-Reihe und ich freue mich heute ganz besonders, den lieben Markus Köhler vom Erstkontakt-Podcast bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen, Markus.
Einen wunderschönen guten Morgen. Glücklicherweise nach meinem Albtraum doch wieder erwacht heute Morgen, kann ich hier heute frisch, fromm, fröhlich, frei an diesem Podcast teilhaben. Und auch danke für die Einladung. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
Ja, wunderbar. Wer es bei uns noch nicht gehört hat, der liebe Markus, der war ja schon mal bei uns zu Gast. Wir haben To Live and Die in L.A. haben wir besprochen. Ich war bzw. ich werde bald in seinem neuen Podcast-Format auch zu hören sein. Nicht nur einmal, wahrscheinlich sogar zweimal. Mal schauen.
Ja.
Magst du vielleicht für unsere lieben Zuhörer noch mal ganz kurz sagen, was das für ein Podcast ist?
Das ist so einer, den man bei Spotify findet. Nein, Erstkontakt-Podcast ist einer von diesen vielen, vielen Filmpodcasts da draußen mit der kleinen Note, dass ich mir hochkompetente und hoffentlich auch sympathische Gäste ins Format hole, die die Chance wahrnehmen, einen Film aus ihrem eigenen persönlichen Stapel der Vorfreude mal rausholen, den sie aus diversen Gründen, und über diese Gründe gilt es dann in meinem Podcast zu sprechen, vor sich herschieben. Das kann die verlorene Perle sein, das kann der Megaklassiker sein, den man noch nie geguckt hat, das kann ein Festivalhit sein, das kann der Film aus der Ramschabteilung aus dem Supermarkt sein, der noch eingeschweißt im Regal liegt. Die Gründe sind vielfältig. Bei mir kriegt er die Möglichkeit und auch den, ja, metaphorischen Arschtritt, ihn endlich mal in den Player zu werfen oder im Streaming-Kanal anzuschmeißen. Und damit es nicht umsonst ist, biete ich die Plattform, sich dann darüber zu unterhalten. Ob es Spaß gemacht hat, finden wir dann hoffentlich gemeinsam raus.
Sehr schön. Unser lieber Podcast-Kollege, der Udo, der war ja auch schon bei dir. An dem Tag, wo wir das heute hier aufnehmen, an diesem Montag, ist ja auch die zweite Folge ja schon veröffentlicht zu Taxi Driver. Wir verlinken das Ganze in unseren Shownotes, geht da mal rüber zum Erstkontakt-Podcast und lauscht den beiden bei diesem Gespräch zu Taxi Driver.
War ein sehr schönes Gespräch, aber mit Udo, dem Zen-Meister der Podcaster zu quatschen, das ist ja immer eine Freude und immer ein Gewinn.
Das kann ich nur so bestätigen. Genau, wir sprechen aber heute, wie du es ja vorhin so schön gesagt hast, über Albträume. Und wir sprechen heute über den vierten Teil der Nightmare-Reihe. Und bevor wir in diesen ganzen Film eintauchen mit allem drum und dran, finde ich es tatsächlich spannend, wie du eigentlich so als die 80er ja noch bewusst irgendwie noch mit wahrgenommen hat, wie du eigentlich so an Nightmare rangekommen bist, wie du das kennengelernt hast und erfahren hast. Und mich würde einfach mal so deine Geschichte zu Nightmare mal interessieren und ob du überhaupt eine hast.
Na, ob es eine Geschichte ist, wird sich gleich rausfinden. Ich bin, das muss man schon mal vorne wegschicken, nicht unbedingt der größte Horror-Afficionado. Ich war auch nie eines von diesen Splatter-Kiddies ist der falsche Ausdruck. Als alle sich auf die Verbotenen, weil wir waren ja noch zu jung und an die ungeschnittenen Horrorfilme damals in den 90ern ranzukommen, war schwierig, sich da alle auf Halloween, Friday und Freddy gestürzt haben, habe ich das nur von der Seitenlinie beobachtet, weil ich Freunde und Kumpels hatten, die sich das alles angeeignet hatten. Ich bin in die Videothek oder habe mir in die Videothek gehen lassen und habe mir lieber die Van Damme's, die Dolph Lundgrens, die Gary Daniels und Lauren Evans dieser Welt nach Hause holen lassen. Und ja gut, jede Entscheidung für einen Film ist auch eine Entscheidung gegen 10 andere Filme. Also wenn ich 90 Minuten in einen Van Damme investiere, fehlt mir die Zeit für einen Freddy-Film. Aber wie gesagt, ich hatte gute Kumpels und die hatten das alles immer zu Hause. Und wenn man nachmittags bei denen gehockt hat und das Wetter war nicht zu gut, dass einen die Eltern vor die Tür gejagt haben, dass man auf dem Sportplatz oder auf dem Spielplatz rumhängt, ja, und ich rede von dieser Altersgruppe, dann hat man halt im Zimmer gehockt und hat sich ja halt die Horrorfilme bei denen angeguckt. Und eigentlich nie ganz, denn wir hörten wirklich zu dieser Generation, wo die Freunde die Filme eingelegt haben, haben immer zu den wichtigen Szenen vorgespult und ich habe die halt alle immer ohne Kontext gesehen. Also hatte ich über Jahre hinweg eigentlich immer das Gefühl, ich habe die Filme gesehen, obwohl ich es nie hatte. In meinem Kopf formten sich da ganz andere Streifen als das, was dann eigentlich wirklich dann abgespielt hat. Also dass zum Beispiel der erste Nightmare on Elm Street eigentlich ja auch für meinen Augen ein veritabler Klassiker und auch einfach ein guter Film ist, hatte ich nicht erkannt, weil ich, was hatte ich gekannt? Natürlich den ins Bett eingezogenen Johnny Depp oder eine wild durchs Zimmer gezogene Amanda Wiss. Und daher hatte ich die für Querverbindung nicht. Alles, was ich darüber wusste, hatte ich aus Fanzines. Ich habe die Movies da gelesen damals oder auch die Cinema. Da fanden diese Filme ja auch statt. Und mit all diesen Backup-Infos plus den Bildern, die ich hatte, hatte ich den Film im Kopf, aber nie komplett gesehen. Bis dann, wann war es? Anfang der 2000er, das erste Mal diese DVD-Box erschienen ist mit den damals erhältlichen Filmen bis Teil 7, glaube ich, war es gewesen. Mhm. Auch erstmals, glaube ich, ungeschnitten, komplett in Deutschland. Und das war ja ein Riesending damals in der Zeit. Und da hatte ich mir die dann auch von einem Freund ausgeliehen und hatte damals auch mal so einen schönen Freddy-Run gemacht, wo ich dann endlich mal mit mittlerweile Mitte 20 die ganzen Filme mal von vorne nach hinten durchgeguckt hatte und dann halt auch mal einen eigenen, echten Eindruck zu den ganzen, zur ganzen Berichterstattung hatte und halt auch das Auf und Nieder der Reihe mal beobachtet hatte. Und dann war das gut für mich und dann hatte ich die Reihe für mich gesehen. Ich hatte den Haken hinten dran und fühlte mich dann auch gut und wohl, dass ich, der sich ja selbst Filmfan genannt hat, endlich auch mal einen Haken an die Sache machen konnte, auch diese Reihe mal gesehen zu haben. Ja. Mhm. Und jetzt kamst du daher mit deinem Anliegen, das ich sehr löblich und sehr unterstützenswert finde und dachte mir, das ist eigentlich auch mal ein guter Grund, sich mit Freddy mal 20 Jahre später auch mal wieder auseinanderzusetzen und habe mich dann jetzt, Stand heute, von Teil 1 bis zu dem heute zu besprechenden Teil 4 vorgearbeitet. Mhm. Und den Rest, zumindest bis Teil 7, die liegen ja dann dementsprechend wegen der Box immer noch vor, werde ich auch noch machen. Und dann sehen wir mal weiter.
Und da habe ich gleich eine anschließende Frage dazu. Denn zu dem Zeitpunkt, als ich gefragt habe, ich habe so ein bisschen in unserer Podcaster-Bubble rumgefragt, waren noch ein paar Teile noch offen. Ich glaube, es war noch 4, 5, 6 und 7 sogar noch offen, als ich dich gefragt habe. Und du hast dich für den 4. entschieden. Und jetzt die Frage, warum hast du dich denn für den 4. entschieden und nicht für den 7. oder 5. oder 6.? Warum der 4. eigentlich?
Es war für mich eigentlich die naheliegendste Wahl, weil, ich habe es ja gerade gesagt, ne, eher den Action-Schwerpunkt gehabt in den 90ern anstatt den Horror-Schwerpunkt. Das heißt, und ich bin ja nicht nur bei den Videothekenkloppern hängen geblieben in den Kampfsportfilmen. Es waren natürlich auch die großen Sachen der späten 80er und 90er gewesen, also auch Schwarzenegger, Stallone. Und Stallone hat ja Anfang der 90er einen recht erfolgreichen, auch für ihn wichtigen, zumindest was Karriere, seine Karriere angeht, wichtigen Actionstreifen Cliffhanger gedreht, der wiederum von einem Mann namens Rennie Harlin gedreht wurde. Und eben jener Rennie Harlin war ja auch Regisseur für den 4. Nightmare-Streifen. Und ich dachte mir, ja, ich denke mal, das passt besser. Ich hätte mit der Argumentation auch den fünften nehmen können, der von Stephen Hopkins ist, der ja immerhin auch den zweiten Predator gedreht hat. Aber ich hatte an den vierten noch die, wie soll ich sagen, die tieferen Erinnerungen aufgrund seiner bunten Pop-Optik. An den fünften, vom fünften weiß ich aktuell stand gar nichts mehr. Das ist fast wie eine Erstsichtung, wenn der demnächst wiederkommt. Also da ist auch keine ikonische Szene oder keine Traumsequenz oder so mal hängen geblieben für mich, was beim vierten dann, da kommen wir ja dann nachher nochmal drauf, zumindest so zwei, drei Sachen waren, an die ich mich noch erinnern konnte. Und da dachte ich mir, das passt vielleicht besser.
Also über Randy Harlin, da werden wir definitiv noch einiges zu besprechen haben heute. Okay, Markus, lass uns doch einfach mal ganz kurz mal durch die Hard Facts gehen, damit wir eine Grundlage für unser Gespräch haben. Der Originaltitel ist A Nightmare on Elm Street 4, The Dream Master und im Deutschen ganz schnöde Nightmare on Elm Street 4. Ich bilde mir ein, dass es damals in der Fernsehzeitung irgendwie noch einen Untertitel gab, im Deutschen. Bin mir da aber auch wirklich echt nicht mehr so 100% sicher. Weißt du da noch was?
Ehrlich gesagt nicht. Jetzt, wo du mich so fragst, da wabert wieder was im Hintergrund. Ich kann mich an die TV-Spielfilm damals erinnern. Da stand noch was dahinter, ja. Aber ich weiß noch genau die Punkte, die die TV-Spielfilm damals bei einem, mit meinem Querdaumen vergeben hat. Humor 1, Action 2, Spannung 1. Woran man sich noch erinnern kann manchmal. Nee, aber da war was. Da stand noch was hinten dran. Aber frag mich bitte nicht mal was. Hast recht.
Genau. Der Film ist selbstverständlich eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahr 1988, geht hier bei einer Altersfreigabe ab 18,89 Minuten. Ja, Regie führte das finnische, in Anführungszeichen, Wunderkind Randy Harlin. Du hast ja gerade schon ein bisschen was über Randy Harlin gesagt und hast mich vor uns gefragt, was sind denn so meine Top 3? Und witzigerweise, also meine Top 3 ist irgendwie nur eine Top 2, das ist dann der besagte Cliffhanger und Die Hard 2. Und ich würde in Klammern vielleicht noch Deep Blue Sea nehmen, aber da habe ich auch noch ganz schwache Erinnerungen dran. Ich kann da gar nicht wirklich viel dazu sagen, außer natürlich jetzt in diesem Gespräch jetzt natürlich, da gibt es eine Menge zu sagen, aber zu seiner restlichen Vita, alles ab Deep Blue Sea, da bin ich auch völlig raus.
Er hat ja leider den Nimbus, dass sein letztes Großprojekt, nicht sein letztes Großprojekt, aber ein seiner Großprojekte ja quasi Carolco in den Abgrund gerissen hat, obwohl die natürlich vorher schon Schieflage hatten und immer sehr eng an der Naht produziert haben. Das war aber halt zu viel Risiko, um damit umzugehen. Nee, als ich Nightmare 4 dann gesehen hatte, war mir der Name Randy Harlin ja dann durchaus schon ein Begriff dann gewesen. Klar, über eben Cliffhanger, wie gesagt, eben über Stirb langsam 2 oder halt auch Long Kiss Goodnight, Tödliche Weihnachten. Und deswegen war der Mann für mich in erster Linie immer ja ein Action-Regisseur. Ich habe das eine ganze Zeit lang überhaupt nicht mit mir in Einklang bringen können, dass der Mann zumindest als er nach Amerika gekommen ist, in erster Linie mit Horrorstoffen gekommen ist. Dazu zählen ja, wie gesagt, eben Nightmare und davor ja der auch unter Genrefans nicht mit unbeliebte Prison, Rückkehr aus der Hölle mit dem jungen Viggo Mortensen, an den der ebenfalls bei einer dieser Nachmittags Beisammensein gelaufen ist, aber ich kann auch da keinerlei Erinnerungen mehr zusammenklabustern. Der liegt auch noch hier bereit, um mal wieder geguckt zu werden. Aber naja, ich und Horror, da braucht es schon ein bisschen was, dass ich da die Lust drauf habe, warum auch immer. Und deswegen konnte ich das irgendwie nicht miteinander verknüpfen. So, und da ja auch Harlin danach auch in erster Linie immer für Genrestoffe, aber dann meistens auch eher für temporeiche Sachen genommen wurde. Hier und da seine missglückten Versuche im Exorzisten-Franchise nochmal Fuß zu fassen. Beziehungsweise, nee, er war ja der Feuerlöscher, nachdem ja Paul Schraders Version abgelehnt wurde. Und danach war es ja nicht mehr wirklich interessant, was er da abgeliefert hat. So Sachen wie der Pakt The Covenant. Keine Ahnung, was den Mann da geritten hat, so ein Teenie-Fantasy-Streifen zu drehen. Dann so Auftragsarbeiten wie 12 Runden für die WWF-Films, um John Cena zum Actionstar aufzubauen. Und da formte sich dann doch immer mehr so der Eindruck, naja, okay, der Mann ist gar nicht so der Action-Gott, den ich gerne in ihm sehen sollte, sondern er ist, glaube ich, eher so der Handwerksmeister, den man halt holt, wenn man bestimmte Projekte jemanden anvertrauen will, weil er sein Handwerk versteht, weil er weiß, wie man Filme gut ausleuchtet, wie man mit großen Budgets umgeht. Und das hat an seinem Nimbus bei mir so ein bisschen gekittelt, weil, ja, gerade die drei großen Filme wenn man da mal genauer hinguckt, merkt man, da stehen halt ganz andere Kräfte im Hintergrund, die Filme zu denen machen, was sie sind. Stirb langsam 2 ist in erster Linie eine Joel Silver-Produktion, auch basierend auf einem echten Klassiker und Überraschungshit, aber in erster Linie halt gemacht, damit Joel Silver schnell einen Hit nochmal nachliefern kann. Cliffhanger, wenn man sich mit der Vita von Sylvester Stallone beschäftigt, weiß man, dass der Mann immer sehr viel Einfluss auch auf die Dreharbeiten und auf die Produktion seiner Werke halt legt, und das legt halt auch so ein bisschen den Verdacht nahe, dass er halt jemanden geholt hat, der weiß, was er tut, dem er aber auch gleichzeitig genau sagen kann, was er zu tun hat und wie er es zu tun hat. Und Tödliche Weihnachten ist ja bekannterweise auch basierend auf einem Shane Black Drehbuch und auch damals, glaube ich, das teuerste Drehbuch, das jemals, oder das teuerste Drehbuch, das je verkauft wurde, weswegen der Film ja schon sehr viel Fokus auf sich vereint hat und ja dann, weil ja Gina Davis in der Hauptrolle gespielt hat, auch nochmal sehr viel Spot on sich versammelt hat, aber dann leider spektakulär untergegangen ist, zumindest gemessen an den Erwartungen, was die kommerziellen Zahlen halt angeht. Mhm. Zu Unrecht, wie viele Fans, wie ich meine, auch zu Recht konsolidieren. Und danach, ja, ging es ja dann leider bergab. Und daher interessant, was hier bei Nightmare on Elm Street auch ja im Hintergrund halt steht, weil ich sag's jetzt schon mal vorneweg, die These, die ich jetzt gerade bezüglich der drei großen Filme aufgezählt habe, die kann man, glaube ich, auch auf Nightmare 4 gefahrlos anwenden.
Exakt das. Da werden wir noch drauf kommen. Was ich spannend finde, ist, wenn man sich mal anschaut, was William Coswinkel und Brian Helgeland eigentlich so in ihrem echten Leben tun. William Coswinkel, der gemeinsam mit Brian Helgeland hier nämlich das Drehbuch geschrieben hat. Man möchte kaum glauben, dass die beiden renommiert sind in dem, was sie da eigentlich tun. Und haben es jetzt schon im Vorgespräch gehabt, also wir haben wirklich echt Probleme, und das werdet ihr auch gleich merken, die Story vernünftig zusammenzufassen. Also das sind hier, Artefakte von einem Drehbuch, die hier zusammengemercht worden sind, sozusagen, um die Setpieces zusammenzubringen. Und ich weiß nicht, ob sowohl Helgeland, der ja auch sehr bekannt sein dürfte, auch als Drehbuchautor, zum Beispiel für Mystic River und Bloodwork, also hier die Clint Eastwood Filme zum Beispiel, er hat aber auch diesen großartigen Fletchers Vision, hat er auch das Drehbuch gemacht, ob der noch in Verbindung gebracht werden will. Aber genauso wie William Coswinkel, der ist ja Kinderbuchautor zum Beispiel, ein Schriftsteller, der hat für E.T. die Romanfassung geschrieben und hat auch den Nachfolgeroman zu E.T. geschrieben. Also die haben schon wirklich große Dinge gemacht. Aber ich glaube, Nightmare on Elm Street 4 ist irgendwie so, das liest sich in der Vita ganz cool, aber ich glaube, das ist kein großer Eintrag in ihrer Vita. Oder wie siehst du das?
Ich denke mal, das ist einfach so ein Projekt, wo man das laufen lernt. Das sind so diese Arbeiten zu Beginn, mit denen man sich versucht, zumindest einen gewissen Bubble einen Namen zu machen. Und mit etwas Glück kann man später dann größere Sachen machen. Gerade Brian Helgeland, der ja dann, ja, ich meine, hast du L.A. Confidential genannt gerade?
Oder hat's nee, habe ich nicht.
Ja,
nee.
Gerade den würde ich zum Beispiel in erster Linie stellen, hat er auch den Oscar dafür das bekommen. Stimmt. Und ja. L.A. Confidential ist auch zu Recht ein veritabler Klassiker. Also ist wirklich ein toller Film. Ja. Aber auch als Regisseur ein paar schöne Sachen auf dem Kerbholz hat, wie eben den ja leider arg gebeutelten Payback mit Mel Gibson oder auch den von mir durchaus geschätzten Ritter aus Leidenschaft, der sehr zwiespältig aufgenommen wird, der aber als gute Laune-Film einfach wunderbar funktioniert.
Ja, auf jeden Fall.
Also der ist so angenehm unterhaltsam geschrieben. Und wenn ich jetzt, es ist weit hergeholt, eine Querverbindung von Ritter aus Leidenschaft zu Nightmare on Elm Street jetzt zu ziehen. Aber was so die Leichtfüßigkeit angeht, sehe ich da schon beim vierten Nightmare so ein bisschen ein paar Parallelen, weil der halt einfach pur auf Fun ausgelegt ist. Ist halt die Frage, ob man das nach den ersten drei Filmen sehen will, haben will oder ob es gewünscht wäre bei der Crowd. Aber auch da kommen wir nachher nochmal drauf. Weil das ist ja eins. Ich glaube, das ist Stärke und Fluch von Nightmare 4. Es gibt ja einige, die ihn halt mögen, weil er halt so locker flockig von der Hand geht. Es gibt aber auch die, die ihn, ich höre es bei dir ja schon so ein bisschen raus, eher dafür ablehnen, dass er doch ein bisschen zu sehr mit den vorherigen Sachen bricht.
Das auch. Und was, das Ding ist halt, bei diesem Drehbuch, da gab es ja auch mal Vorfassungen, da hat mal Wes Craven mitgeschrieben. Dann kommt natürlich noch die Produktion mit rein, die auch noch ein paar Ideen noch mit haben. Und Robert Shea dürfte ja zu dem damaligen Zeitpunkt sehr viel Mitspracherecht gehabt haben. Und das muss ja dann irgendwie in irgendeiner Art Weise von Form gebracht werden. Und die beiden hatten hier die Aufgabe, das zu tun, beziehungsweise haben am Ende die Credits dafür bekommen. Ja, Produktion, ich habe es schon gesagt, Robert Shea für New Line Cinema. Da werden wir jetzt gleich nochmal drauf eingehen, als extra Punkt. Die Musik, Greg Safran, der hatte unter anderem für Remo Unbewaffnet und Gefährlich den Soundtrack gemacht. Der wird sogar bei Thief, der Einzelgänger, wird er aufgeführt, was mich verwundert, weil der Soundtrack ist von Tangerine Dream. Da habe ich keine Ahnung, ob er noch so ein bisschen Additional Score dazu gemacht hat. Das habe ich gar nicht mehr auf der Pfanne.
War auch so, als ich mir Thief vor einem Jahr oder so wieder angeguckt hatte, wurde er merkwürdigerweise immer gelistet, was mich irritiert hat. Und genauso wie du es halt sagst, Additional, paar kleine Verbindungsstücke sind halt verwendet worden, steht auch im Abspann, glaube ich, mit drin. Da hatte ich das dann nachgelesen. Also ich glaube, da ging es dann darum, um mal ein paar Szenenübergänge nochmal musikalisch irgendwie zu untermalen, wo es Michael Mann vielleicht nicht gepasst hat oder kein passendes Tangerine Dream Stück gefunden hat. Soweit ich weiß, wird ja in der nächsten Folge ein Michael Mann Epigone dabei sein. Vielleicht weiß der ja mehr.
Wir werden es rausfinden, ich werde ihn fragen. Definitiv. Genau, über Greg Safran werden wir nachher noch sprechen. Jetzt ist es spannend. Wir hatten ja sonst immer relativ, was heißt relativ, aber wir hatten ja dann doch verhältnismäßig bekannte Kameramenschen. Und jetzt haben wir hier einen Steven Firebird und Schnitt Jack Tucker. Genau, Besetzung. Es ist das erste Mal, dass Robert Eglund als erstes direkt genannt wird. Im Teil 3 war es noch relativ zum Ende in den Opening Credits und hier gleich zu Anfang. Er ist jetzt sozusagen hier der Star des Films.
Wir haben jetzt, glaube ich, den ersten echten Freddy-Film.
Das ist, das bedeutet Freddy im eigentlichen Sinn.
Genau.
Ja, dann ansonsten haben wir hier Tuesday Night, die auch einen Song beigesteuert hat, nämlich gleich den Opening-Track, den man leider nicht kaufen kann, diesen Song. Also du bekommst diesen Song nicht. Der ist auf keinem Soundtrack drauf. Den gibt es auch nicht irgendwo als Digital Download oder sonst irgendwas. Dieser Song ist nie veröffentlicht worden, was ich sehr schade finde. Es ist nämlich eigentlich ein sehr catchy, cooler 80er Song, der coole Hookline hat und mich ganz gut catcht und der hat Spaß gemacht. Schade, dass der so nicht veröffentlicht worden ist.
Geht mir wie dir. Also angespielt wurde, fühlte ich mich doch auch sehr schnell in die Zeit natürlich auch zurückversetzt. Also bevor die ersten Klamotten im Bild erschienen sind, wusste ich aber schon, wo ich mich aufhalte.
Ja, exakt das. Also selbst wenn mein Sohn dann irgendwann in 10, 15 Jahren sich diesen Film anschauen wird, wird auch er wissen, dass es ein Film aus den 80ern ist, wenn ich ihm das vorenthalten sollte. Genau, und Tuesday Night hat leider die schwere Aufgabe, in die Fußstapfen von Patricia Arquette zu treten, denn sie spielt nämlich die Rolle der Christine Parker. Und mich hat das damals, als ich noch sehr jung war und den Film zum ersten Mal gesehen habe, ganz schön rausgebracht. Das hat nicht funktioniert, das war bei mir nicht Kristen irgendwie. Es hat nicht funktioniert, die unterschiedliche konnten sie gar nicht sein. Und auch im Verhalten waren die wie anders.
Ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe ja Anfang der 2000er die Filme dann aufgrund der Box dann in relativ schneller Abfolge dann hintereinander auch geguckt. Ich glaube, ich habe so jeden Abend einen dann geschaut, bis ich sie dann durch hatte. Und selbst mit dem Wissen des dritten Teils, also das noch ganz frisch war, dass da keine lange Pause dazwischen war, ich glaube, es hat über 20 Minuten gedauert, bis ich überhaupt kapiert hatte, dass das dieselbe Figur sein sollte. Ich bin davon ausgegangen, Wir haben jetzt hier komplett neue Figuren, bis ich dann bei den ersten Traumsequenzen die anderen beiden Darsteller, beziehungsweise einen der beiden, den dunkelhäutigen Darsteller, wiedererkannt hatte, den Überlebenden aus dem dritten Film. Erst dann konnte ich mir die Verbindung machen. Moment mal, sollen das die drei sein? Also auch den, ich habe leider den Namen, ist gerade nicht mehr aktuell. Ich muss es echt sagen, mir geht's bei diesem Film echt oft so, dass Namen bei mir komplett verschwinden. Ich kann überhaupt keine Charaktere mehr zuordnen. Ich hoffe, du kannst mir da nachher helfen.
Ja, klar.
Dass von den drei Überlebenden des dritten Teils ich nur einen wiedererkannt habe, den zweiten durch genaues Hinsehen, weil er seine Frisur doch ein bisschen sehr stark verändert hat und dass die dritte dann sogar von einer anderen Darstellerin gespielt wurde, hat mir da nicht wirklich weitergeholfen.
Mhm.
ich habe, glaube ich, irgendwann, damals gab es ja noch kein Internet oder so, ich habe dann, glaube ich, die Box in die Hand genommen oder irgendein Insert und habe dann halt nachgelesen, dass es dieselben beiden Namen sein sollen.
Da gab es ganz viele Rumors, warum Patricia Arquette die Rolle nicht ein weiteres Mal übernehmen wollte. Und könnt euch gerne nochmal die Trivia ein bisschen einlesen. Die ist sehr prall gefüllt bei IMDb. Dann haben wir als Alice Johnson Lisa Wilcox. Die werden wir nochmal wiedersehen im fünften Teil. Und wird hier zum neuen Hauptstar des Films aufgebaut. Und wie stehst du zu Lisa Wilcox und ihrer Rolle hier?
Ich wusste nach 5 Minuten, dass sie das Final Girl sein wird. Also ich schicke das jetzt schon mal vorweg, was die Darsteller hier angeht. Es gibt hier keinen, der bei mir bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Also das ist wirklich, also für mich als Laie, das hier ist für mich das, was man immer so auch abwertend als Kanonenfutter im Horror- und Slasher-Genre aufführt. Es fehlt jetzt, natürlich fehlt jetzt hier halt auch irgendwie eine Bindung daran, dass hier auch ein Darsteller ist, der vielleicht später einen gewissen Bekanntheitsgrad hatte. Ich meine, sind wir ehrlich, auch eine Patricia Arquette im dritten Teil bei mir, die Bindung liegt halt eher daran, dass ich sie dann ein paar Jahre später als Alabama Whirly in Two Romans kennengelernt hatte und die Karriere dann dadurch halt auch über die Jahre mitverfolgt hatte. Und ich sie ja dann neben Heather Langenkamp auch als Klammerpunkt dann halt einfach hatte, aufgrund ihrer Bekanntheit. Ich frage mich heute immer öfter, hätte das 1987 damals auch funktioniert, wenn ich Patricia Arquette noch nicht gekannt hätte? Und ich würde, glaube ich, mit Nein antworten. Und bei Teil 4 ist es halt noch heftiger. Die machen das, wofür sie da sind. Sie sind alle typecastet. Sie bedienen alle möglichen Klischees. Das ist ein Punkt, den müssen, auch hier, ich bin das fünfte Mal jetzt schon, da müssen wir nachher nochmal drauf eingehen, aber auch was diese Figurenkonstellation im Allgemeinen untereinander angeht, aber für sich allein genommen, ich bin da jetzt mal so chauvinistisch, abgesehen von der Optik der einen oder anderen, ist da bei mir nicht viel hängen geblieben. Und ich glaube, dafür waren sie letzten Endes auch da.
Okay, da wirst du sehr wahrscheinlich recht haben. Wir greifen den Punkt wirklich gleich auf, versprochen. Ja. Ich würde jetzt mal ganz schnell nochmal den Rest hier durchgehen, denn wir haben mit Ken Sagos und Rodney Eastman haben wir nochmal die zwei anderen Überlebenden aus Teil 3, also die den Kincaid und Joey spielen. Wir haben auch wieder Brooke Bundy haben wir da, die Mutter von Kristen Parker spielt. So haben wir hier wirklich diesen Aha-Moment, oh, das ist doch die Mutter gewesen. Aber die hat auch nur einen ganz kurzen Auftritt.
Ich glaube, da habe ich es erst geschnallt damals, als ich die Verbindung dann gesehen hatte, im Moment mal, weil ich die Mutter aufgrund des einen Tag zuvor stattfindenden Gesprächs wiedererkannt hatte.
Dann haben wir noch Danny Hessel, der kommt nochmal wieder in Teil 5 als Dan. Genau, das sind sie jetzt eigentlich soweit. Und ich würde vielleicht mal noch kurz noch den Inhalt zusammenfassen. Okay, und hier kommt die Inhaltsangabe. Und zwar, ich habe sie mir wieder aus der Google Search entnommen, die wird ausreichen. 2 Jahre nachdem Freddy Krueger vom letzten der Elm Street Kids besiegt worden ist, kehrt er in den Träumen der jungen Kristen zurück und bringt sie um. Kurz vor ihrem Tod jedoch gelingt es Kristen, die schüchterne Alice in ihren Traum zu rufen und ihr ihre übernatürlichen Fähigkeiten zu übertragen. Mutig stellt sich Alice, ausgestattet mit den Kräften ihrer toten Freunde, Krueger zum Kampf. Eigentlich ganz gut zusammengefasst, muss ich mal sagen.
Fast schon zu viel des Guten, oder?
Ja, aber es liest sich auf jeden Fall besser, als es dann im Film dann irgendwie dargestellt wird. Das kann ich gleich vorweggeben. Und vielleicht auch einen wichtigen Punkt von all den Nightmare-Filmen ist das wirklich der, den ich am wenigsten mag. Und ich weiß, dass da draußen in dem Horror-Nightmare-Fandom, wie auch immer man das Ganze nennt, der vierte ein gern gesehener Hit ist. Also der erste und der dritte, die stehen so ein bisschen immer unter Speerspitze und danach kommt gefühlt eigentlich immer schon Teil 4. Und ich habe mit Teil 4 die größten Schwierigkeiten. Und das wird zumindest für mich heute so ein ganz großer Kern sein, warum das so ist. Ob ich da vielleicht eine falsche Sache auf der Spur bin oder ich einfach nur Probleme mit dem Look und Feel habe. Ich glaube, Markus, das ist heute mal eine schöne Aufgabe herauszufinden, warum das bei mir ist. Wie sieht das eigentlich bei dir aus, so wenn du so ein, sag mal, imaginäres Nightmare-Ranking hast, wo würdest du den denn für dich ansiedeln?
Ja, ist jetzt schwierig, das jetzt zu machen, bevor ich die letzten Teile jetzt noch wieder aufgefrischt habe, weil wie gesagt, an den fünften habe ich überhaupt keine Erinnerung mehr und der sechste wird immer so fertig gemacht und auch da fehlt mir immer alles. Jetzt in den vier, die ich bisher geguckt habe, natürlich kein qualitativer Vergleich zum ersten und zum dritten. Weil da tue ich mich echt immer schwer. Ich fast schon langweilig, das so zu sagen, weil ich da eigentlich der Crowd so zustimmen will, weil ich da eigentlich komplett auf Linie bin, was das angeht. Wobei ich den zweiten eigentlich auch sehr mag für sein progressives Handeln, aber auch für die Selbstverständlichkeit, mit der es zur Schau gestellt wird, sagen wir es mal so. Und ich kann aber halt auch mit dieser poppig bunten Art des vierten Films ganz gut leben. Ich habe da immer ein guter Film muss nicht zwingend unterhaltsam sein und auch umgekehrt. Es mag vielleicht nicht unbedingt ein guter Horrorfilm sein. Er mag auf narrativer Ebene weit hinter Teil 1 und Teil 3 hinterherhinken. Was heißt, er mag? Er tut es. Fraglos. Aber ich krieg's halt in einem irrwitzigen Tempo, Altagliwe. Der Film orientiert sich an MTV-Clip-Optik der späten 80er. Er ist das Äquivalent dazu. Es ist nach Marktforschungsprinzipien halt zusammengeschustert worden. Und das kann unterhaltsam sein. Als einer, der wirklich da aufgewachsen ist, der das ja auch, ich will nicht sagen inhaliert, dafür bin ich dann doch wieder einen Tacken zu jung, aber der davon einfach umgeben war, schlicht und ergreifend, für den das halt einfach auch zur filmischen Sozialisation mitgehört, habe ich zumindest daran meine Freude. Ich bin halt einfach 85 Minuten lang gut unterhalten und langweile mich nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht aber bei anderen Sachen die Augen hochziehe, die Augenbrauen hochziehe oder mit der Stirn runzle oder mal kurz mir die Wangen freischubbern muss, indem ich mal ordentlich schütteln muss. Aber dann ist das für mich okay. Also ich fühle mich durch die Dummheit nicht belästigt, sagen wir es so.
Das hast du sehr schön gesagt. Du hast ein paar viele Punkte gegeben, auf die ich definitiv nachher noch kurz so vom Fazit nochmal eingehen will. Das will ich mir noch ein bisschen erarbeiten, aber da hast du schon mal ein paar gute Punkte noch mit rangegeben. So ganz grob zur Produktionseinordnung. Wir haben es im dritten Gespräch, haben es schon rausgearbeitet und was heißt rausgearbeitet? Wir haben es vor allem auch festgestellt und konnten es ganz klar benennen. Freddy ist zu einer Marke geworden. Also man war sich beim dritten Teil schon ganz genau bewusst, was man da machen will. Man hat da was in der Hand. Das wird jetzt geformt. Das wird jetzt ausgearbeitet. Hier wird ein Franchise draus gemacht, weil man damit Geld verdienen kann. Das wird auf dem dritten Teil sehr deutlich. Und rein qualitativ haben wir das ja auch schon feststellen können. Da ist auf jeden Fall noch viel mit drinne. So verwundert es dann eben halt auch nicht, dass dann wirklich schon ein Jahr später dann schon dieser Film rauskam. Und der ist ja auch von den gesamten Nightmare-Filmen, wenn wir jetzt mal Freddy vs. Jason mal ausklammern, auch der populärste. Also nicht populärste, sondern der vom Einspielergebnissen erfolgreichste.
Wundert mich halt dahingehend, dass man es nicht gelernt hat. Man hat ja damals auch den zweiten Teil bin unter einem Jahres damals hinterhergeschoben, ist damit ja zumindest bei den Fans und bei den Kritikern damals auf die Schnauze gefallen. Die Einspielergebnisse habe ich jetzt nicht so vor Augen. Hat sich ja dann wieder ein bisschen Zeit genommen, um den dritten dann hervorzuholen und ja auch Wes Craven wieder hinzugefügt. Aber das habt ihr ja wahrscheinlich in den vorherigen Folgen alle schon durchgearbeitet. Dass man nicht einfach mit diesem Wissen nicht einfach gesagt hat, okay, wir nehmen uns vielleicht mal das halbe Jahr mehr, um den Film nachzuliefern. Aber wahrscheinlich auch da, du hast die Hardfacts vor dir. Es ging wahrscheinlich wieder darum, irgendeinen Termin zu blocken und man musste schnell arbeiten, um diesen Termin dann wieder zu halten.
Also das ist ja das eine und zum anderen ist ja, damals war Freddy von New Line Cinema, war ja sozusagen das der Verkaufsschlager. Der hat die Kinos voll gemacht, der Videomarkt hat geboomt, also das ging ja wirklich ab wie eine Rakete. Und 86 hatten sie dann ihr zweites Franchise, die Critters, schon installiert. Das heißt also, die wussten schon ganz klar, wir haben jetzt hier eine Richtung, wir wollen so ein bisschen Franchises aufbauen, da wissen wir, dass das funktioniert. Und da war jetzt dieser vierte Film vonnöten, weil sie keine anderen großen Produktionen hatten, die sie machen konnten. Und dann baust du halt den vierten schnell hinterher, weil solange wie die Leute darüber reden und berichten, und der dritte hatte ja wirklich sehr, 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 sehr viel Kritik, der hat ja auch eingeschlagen, ja auch hat in der Popkultur ganz viele Spuren hinterlassen und auch die besagte MTV-Ästhetik, MTV-Mentalität, das war ja damals der Zeitgeist und man hat darüber geredet ja auch. Und hätte es damals schon Memes gegeben, es wäre damals voll gewesen von Nightmare 3 Memes. Und das muss dann gipfeln, dass man schnell einen vierten hinterherlegt, damit man in diesem ganzen Gerede um Teil 3 natürlich nochmal was zum, ja, damit man halt noch was Neues gleich mit hinzufügen kann.
Ja, so ändern sich die Vorzeichen, während Teil 1 quasi die Maßstäbe und den Zeitgeist quasi auf den Weg gebracht hat, war man bei Teil 4 schon so weit, dass man ihm hinterhergelaufen ist und ihn bedient hat.
Und wir hatten es ja auch so schön gesagt, das weißt du jetzt natürlich nicht, wir hatten das ja so rausgearbeitet, dass der erste ja auch niemals geplant war, ein Franchise draus zu machen. Hm. Das war zwar so ein Gedanke im Hinterkopf, dass man sich eine Option vielleicht frei hält seitens der Produzenten, aber definitiv nicht seitens Wes Craven. Jo. Das hier wirklich so ein bisschen auch als Autorenfilm kann man das ja auch sehen. Und der zweite war ein Versuch, jetzt hier einen zweiten Teil nachzulegen. Dabei hat man festgestellt, oh, da gibt's aber ein paar mehr Leute, die da Interesse dran haben. Und der dritte hat dann eigentlich erst dieses Franchise losgetreten, wo der zweite nur ein Gehversuch war, sage ich jetzt vorsichtig. Und der vierte ist sozusagen wirklich eine waschechte Fortsetzung in diesem, sag mal, jetzt neu begründeten Franchise, wo man ganz klar hat, man hat hier eine Ikone, man hat hier Freddy als popkulturelles Phänomen und das muss jetzt hier gemolken und ausgeschlachtet werden.
Ja, zeitgleich sind ja auch nebenbei noch zwei andere Horror-Ikonen auch schon in Serie gegangen und haben es ja auch schon zum Teil vorgelebt, wie das funktionieren kann. Ich glaube, die Produzenten hätten es als grob fahrlässig gesehen, das liegen zu lassen.
Exakt das. Und da darf nicht vergessen, die Serie wurde ja zeitgleich gedreht. Da gibt es ja diese Nightmare-Serie, die jetzt gerade dieser Tage veröffentlicht worden ist. Da gibt es ja 16 von diesen Folgen jetzt mit dieser deutschen Synchro gibt es da.
Ja,
Ich hau's mal in die Shownotes, da gebe ich euch den Link, dass ihr euch das mal anschauen könnt, wo ihr das beziehen könnt. Ja, genau. Auf jeden Fall, New Line Cinema wollte sich hier mit diesem vierten Teil auf jeden Fall absichern, finanziell absichern und der Plan ist auch aufgegangen. Ist ja tatsächlich vom Einspielergebnis mit der erfolgreichste, wenn man Freddy vs. Jason ja ausklammert. Ja, und das bringt mich ja gleich zu unserem ersten großen Punkt, Story und Drehbuch. Wir haben es ja gerade schon gesagt, als wir über die beiden zumindest accredited Drehbuchautoren gesprochen haben. Hier ist doch eigentlich einiges im Argen und das wirkt alles komplett zusammengepflückt. Das ist eine so hanebüchene Story. Jetzt kann man natürlich meinen, okay, dieses Nightmare-Franchise zeichnet sich jetzt nicht unbedingt durch Logik aus. Ich muss natürlich trotzdem immer noch den ersten Teil ja hier zitieren und auch den dritten, der sich ja hier und da doch ein bisschen Mühe gegeben hat. Aber der vierte, der versucht einfach nur eine Geschichte anzuknöpfen und erzählt dir auch auf direkter Ebene, er sucht einen neuen Weg, wie er die Geschichte weitererzählen kann, dass weiter Kinder sterben können. Um dieses Narrativ, die Kinder der Eltern, die den Freddy verbrannt haben, für die Sünden ihrer Eltern halt zahlen. Und die sind ja jetzt nur alle tot. Das heißt also, es müssen neue Kinder ran, damit man die Geschichte weitererzählen kann.
Das, ja, ich verstehe, was du meinst. Es zeugt halt auch von einer ganz großen Einfallslosigkeit. Ich denke, da ist man halt auch einfach auf Basis der Grundidee natürlich auch in der Sackgasse irgendwo. Wie lange willst du das halt noch drehen? Wie viele Nachkommen von irgendwelchen Lynch-Eltern willst du noch irgendwo herauskramen, damit Freddy auf sie losgehen kann? Und warum eigentlich erst jetzt und warum nicht schon früher und so weiter und so fort? Über wie viele Jahre willst du das auch strecken? Gut, für einen Film mag das uninteressant sein. Ich verstehe die Sackgasse, in der die Herrschaften dort gesteckt haben.
Sicherlich. Ich kann mir vorstellen, also da gibt es sicherlich geschicktere Lösungen und das ist, hätte lösen zu können, aber ich glaube, hier ist der einzige Faktor wirklich auch die Zeit. Ne? Man brauchte relativ schnell ein drehfertiges Skript. Und
was aber nur zweitrangig war, weil es ging ja eigentlich letzten Endes auch nur darum, halbwegs sinnvoll die kreativen Träume miteinander zu verbinden.
Exakt.
Es ging ja nur darum, Nahtstellen zu schaffen, die nicht sofort auseinanderreißen, wenn man mal ein bisschen dran sieht.
Exakt das. Wir hatten es auch tatsächlich gerade auch schon gesagt vor uns, es ist in so ein Hangeln so von Setpiece zu Setpiece. Und dabei wird mal neben, also wirklich wird ganz nebenbei der Staffelstab übergegeben. Und das, ja, ich nehme das halt einfach so hin. Also über die Geschichte, ja, und über die Plotholes denke ich tatsächlich wirklich nicht nach. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das ist wirklich echt verschwendete Lebensmühe.
Lass uns doch darüber reden, wie emotional und liebevoll man doch mit den Überlebenden aus dem vorherigen Teil auch umspringt. Das hat mich damals überrascht und das überrascht mich auch, hat mich auch dieses Mal wieder überrascht, wie die drei Figuren als Vorgänger, okay, das ist auch nichts Ungewöhnliches im Horrorbereich, wenn es um Fortsetzungen geht, aber die kriegen ja nicht mal, ich habe nicht mal das Gefühl zu wissen, warum haben die es, wie haben die es eigentlich geschafft, den vorherigen Film zu überleben, so leicht, wie sie sich jetzt hier offenbar schon wieder überrumpeln lassen. Und dann ist es halt auch wirklich so von Harlan so desinteressiert und unemotional dahingeschludert worden. Es ist auf der einen Seite für sich genommen in diesen 3 Minuten effektiv, man kann es in Ordnung finden, man kann es poppig, bunt, rasant, unterhaltsam, lustig finden, alles schön. Die Bindung, die ich aber durch den vorherigen Film, der ja auch als ernsthafter Horrorfilm funktioniert hat, aufgebaut wurde, die geht komplett flöten. Meine drei Helden springen über die Klippe und die eine sieht nicht mehr so aus wie damals. Also ich glaube, auch wenn die Google-Inhaltsangabe, die du gerade vorgelesen hast, das war ja schon so ein bisschen als Überraschung geplant, die Figur der Kristen dann zu opfern. Vor allen Dingen, da sie ja nicht gleich, auch das kennt man ja aus anderen Filmen, nicht binnen der ersten 5 oder 10 Minuten. Weil das überrascht ja, glaube ich, mittlerweile auch schon keinen mehr so wirklich. Also wenn du die ersten 10 Minuten überstehst, dann gehst du davon aus, man macht es bis zum Ende. Heather Langenkamp hat es ja in Teil 3 auch vorgemacht. Und dann sie schon nach hier, ich glaube, ich habe geguckt, nach 40, 42 Minuten oder so, dann rauszunehmen. Okay, könnte funktionieren, könnte mich kurz irritieren, wenn A, wir nicht einen Darstellerwechsel gehabt hätten mit einer Darstellerin, die nicht wirklich groß herausragt aus dem Sumpf der anderen. Und wenn es nicht so, ja, so schnell und ich sag nochmal, schluderig hingeplottet wäre. Also es ist ja nicht mal so, dass ich mal ein paar Sekunden der Trauer hätte, außer halt, wenn ich da eine verbrannte Hand dann sehe. Bleibt ja nicht viel.
Die Schauspieler, die können das auch gar nicht tragen. Das geht überhaupt nicht. Ich nehme denen nichts davon ab. Da kann, wie heißt sie, Lisa Wilcox? Nee, Quatsch, nicht Lisa Wilcox.
Tuesday Night.
Die kann sich da Mühe geben, wie sie will. Ich finde sie schon mal falsch gecastet. Also wenn sie jetzt an Patricia Arquette erinnern soll, funktioniert gar nicht. Und der Einzige, der ich irgendwas abnehme, ist tatsächlich Lisa Wilcox. Die macht das eigentlich recht gut. Die hat halt auch, ich sag mal so, ihr Charakter darf mehr coole Dinge tun und über sich herausfinden. Tuesday Night wird hier einfach nur aus dem Film über einen etwas längeren Zeitraum rausgeschrieben. Da funktioniert echt wirklich so vieles nicht. Und du hast auch recht, also dass hier Joey und King geht, so spektakulär auch deren Tod ist, so zynischer kommt es einem dann halt auch vor, dass die dann so schnell aus dem Film rausgeschrieben werden. Ja, ihr habt uns durch den dritten geholfen, jetzt werdet ihr ausgetauscht mit anderen Kindern. Also das ist,
ja, vor allen Dingen der Schockeffekt, der ja eigentlich dahinter steht, der verpufft halt vollkommen. Ich meine, du machst dir schon die Mühe und holst die Darsteller des vorherigen Films. Gut, wahrscheinlich Verträge unterschrieben, die schon auf eine Fortsetzung hingewiesen haben. Dann kannst du mit denen ja auch machen, was du willst. Aber Ich frag mich dann immer, was das dann immer soll, Figuren weiterzuführen, wenn man sie dann auch vor allen Dingen alle drei dann schon nach zu Beginn rausnimmt. Wenn ich schon so viele Überlebende habe, Kaffeesatzleserei, ich will jetzt keinem reinreden, sie haben sich dafür entschieden, alles gut, dann würde ich das aber dann besser verteilen über den Film, um mit diesen Figuren umzugehen. Einen vielleicht zu Beginn, na klar, als Schockeffekt, um zu zeigen, er ist wieder da. Und mit den anderen beiden vielleicht ein bisschen effektvoller oder halt auch wirtschaftlicher umzugehen, um sie zu verwenden. Aber das ist ja innerhalb von wenigen Minuten erledigt, das Thema.
Der vierte ist eigentlich ein Kontrapunkt zu dem ersten Teil, denn der erste Teil nimmt seine Charaktere alle ernst und wir fiebern tatsächlich allen Charakteren mit. Mir geht das immer noch so. Und der vierte scheißt richtig bewusst drauf. Also muss ich hier in aller Klarheit so sagen, aber da scheißt er richtig drauf. Das ist dem völlig egal. Und das ärgert mich so ein bisschen, dass sowohl Drehbuch, Regie, Produktion, denn das eigentlich, was ja wichtig sein sollte, nämlich die Darsteller und die Figuren, völlig egal ist, sondern es geht wirklich nur reinweg, dass Freddy hier eine Möglichkeit hat, zu killen. Also, dass die Kills hier in den Vordergrund rücken. Und wenn das jetzt der neue Maßstab für diese Reihe ist, dann müssen wir uns natürlich auch die Kills mal ein bisschen genauer anschauen. Und dann gucken wir auch mal, wie Kincaid und wie Joey umkommen. Und ich finde ja gerade, wie Freddy zum Leben kommt, es gibt ganz viel Podcasts und Blogs, hört euch das ganz gerne an. Ja, der Hund, der heißt Jason, genau, und der pisst auf Freddy, jupp. Und das ist irgendwann, hat das mal Renny Harlin wohl zu James Cameron gesagt, und dann haben sie das wirklich verfilmt. Wie auch immer die Geschichte dahinter ist und so hanebüchen das ist zwar eine nette Szene, aber wie dann Kincaid dann tatsächlich stirbt, das finde ich so richtig antiklimatisch. Also das ist so, du hast einen Schnitt, er steht alleine, die Kamera fährt raus und er ist auf einem riesengroßen Planeten, wo sozusagen nur noch ein Autofriedhof ist. Das ist eigentlich ein ziemlich cooler Shot. Und normalerweise müsste ja dann in eine andere Szene ja rausgeschnitten werden, zumindest aber das macht der Film nicht, sondern der schneidet direkt wieder rein und dann sieht man schon, wie er von Freddy mit seinen Krallen erstochen wird. Und das ist so, okay, das ist ein sehr merkwürdiges filmisches Mittel. Und vor allem verpufft dann jetzt dieser Tod. Also der berührt mich gar nicht, der nimmt mich gar nicht mit. Im Gegenteil.
Das musst du erstmal hinkriegen, eine Figur aus dem vorherigen Streifen, die dir vielleicht nicht vollkommen egal war, so beiläufig. Also, oder eine große Szene so beiläufig zu erzählen und zu drehen, das sieht man nicht aller Tage.
Das stimmt. Obwohl, ich finde ja, also, dass sie da nochmal auf diesem
Der Shot ist toll. Der suggeriert eine spektakuläre Ader, die aber dann im Payoff nicht mehr aufgenommen wird.
Genau, weil der wirkt wie rangeschnitten. Also da hat jemand gesagt, los komm, schneide das mal bitte ran. Irgendjemand hat zu Jack Tuck gesagt, hier, du musst jetzt nochmal unbedingt noch den Kill direkt ranschneiden. Und ich hoffe, er wird sich gewehrt haben und gesagt haben, so, nein Leute, jetzt müsste eigentlich eine andere Szene erstmal kommen. Nee, wir brauchen das in einem Stück. Und die passen halt aber einfach nicht, diese zwei Stücken. Und ich kann das jetzt schlecht ausmachen, ob das wirklich so gewollt war, dass der Kill als solches daran gehörte oder vielleicht an einer anderen Stelle rein sollte. Das weiß ich nicht. Da kann ich jetzt hier nur aus dem Kaffeesatz lesen. Es fühlt sich auf jeden Fall falsch an und der Tod verpufft. Und der zweite Kill von Joey, also der ist auch so blöd inszeniert, der macht doch überhaupt keinen Spaß. Ich finde den Witz, den Freddy noch macht, bevor er Joey tötet, mit den Red Dreams. Ja, die Szene ist furchtbar ausgeleuchtet. Man sieht in diesem ganzen Film, aber hier ganz besonders, dass Freddy, dass es eine Latexmaske ist. Du siehst das immer, dass es eine verdammte Latexmaske ist. Das ist alles grell bunt ausgeleuchtet und da passiert auch nicht viel. Der wird einfach aus diesem Film rausgeschrieben. Da ist eine kleine süße Maus da hier im Wasserbett und das ist Freddy und eine kleine Erinnerung an den dritten Teil. That's it. Wie hast du denn die Szene wahrgenommen?
Ähnlich wie die vorherige. Sie war so schnell, sie ist auch so unspannend aufbereitet. Ich habe auch vor allen Dingen, ich wusste von der ersten Sekunde an, das war's jetzt für diese Figur. Also ich habe nicht mal angedeutet bekommen, einen Überlebenden aus dem vorherigen Film vielleicht noch mal länger im Film zu haben. Es war von Anfang an klar, der ist jetzt auch raus, von der ersten Sekunde an. Es wird mich in keiner Sekunde überraschen, dass er jetzt hier vielleicht doch noch lebend aus der Nummer rauskommt und die beiden sich nochmal zusammentun, um gegen Freddy anzutreten. Es war ein Abhaken von Malen nach Zahlen und geben ja sogar schon die Anfangscredits Aufschluss, wenn man bedenkt, dass alle Figuren in der Liste ihrer alphabetischen Reihenfolge aufgelistet werden, um ja nicht kein Top-Billing, also außer natürlich Freddy als Hauptfigur, keinerlei, zumindest für die wenigen, die wahrscheinlich wissen, wer welche Figur hier in diesem Film spielt, überhaupt einen Anhaltspunkt zu geben, wer wie lange mit dabei sein wird. Und das wird dann da in dieser, du sagst es schon, unspannenden Art und Weise auch Rechnung getragen. Ich finde die Szene, ja, aber es zeigt nicht auch schon den Weg vor, worauf wir uns jetzt einlassen werden. Während die anderen Filme ihre Spannung daraus bezogen haben, wie und ob die Jugendlichen es schaffen, Freddy zu widerstehen, besteht die Spannung jetzt nur darin, oh, welches Traumszenario kriegen wir dann als nächstes jetzt geliefert? Also wie kreativ ist Freddy diesmal im Gegensatz dazu, wie kreativ sind die Jugendlichen, um sich da rauszuholen?
Und ich finde es sehr witzig, es gibt in dieser Szene, wo der Joey getötet wird, da gibt es ja Die wird ja eingeleitet über einen Trailer. Und zwar kommt da irgend so ein riesengroßes Monster, was man im Fernsehen sieht und bedroht die Welt. Es ist das MTV-Logo. Mhm. Und ich finde, das sagt eigentlich alles über diesen Film aus. Also mal abgesehen wirklich, also das Product Placement in diesem Film ist der Knaller. Also das ist, da muss man wirklich sagen, also da haben die Herren, Damen, Produzenten, auch die ehemalige Lime-Producerin Rachel Talalay, über die wir auf jeden Fall nochmal im sechsten Teil sprechen werden, ganze Arbeit geleistet und Leute gefunden, die hier den Film indirekt mit, ja, mit Geld unterstützen. Also Product Placement ist damit drin und vor allen Dingen, also MTV, es wird hier so oft zitiert und der Film fühlt sich auch bis jetzt an hier wie so ein, der hat so eine Musikclip-Ästhetik und das hat nicht nur was mit den Farben zu tun, sondern ich finde auch allgemein auch die Ausleuchtung von dem Film.
Für mich ist das eine typische ausgewaschene 80s-Optik, in der die bunten Farben der Klamotten und der Neonbeleuchtung ja eben die Basis für alles geliefert haben, der Rest.
Na gut, dann ich mach's einfach mal auf. Das Ding halt mit Kamera, weil du hast einen Film, der düster und dunkel ist, der zweite, der versucht hat, es ein bisschen fortzuführen oder was Eigenes hinzuzufügen. Der dritte, der schon ganz genau wusste, okay, wir müssen das hier auch gut vermarkten. Du bekommst automatisch so eine, ich sag mal, so eine neutrale Ausleuchtung kommt dann irgendwann zustande, damit du alles gut erkennen kannst, damit du Freddy erkennen kannst. Und dadurch fehlt mir vor allen Dingen ganz viel von diesem düsteren, dunklen Charakter. Ich meine, im dritten Teil hat das ja schon fast verloren. Da kann man schon gar nicht mehr von Horror sprechen. Und hier in diesem vierten kann man auch gar nicht mehr von Horror sprechen im klassischen Sinne. Also gar nicht. Also hier gibt's nichts Gruseliges an diesem Film. Hier gibt's Ekelmomente, ja, die gibt's.
Das ist purer Fun-Horror. Das hat nichts mehr mit Spannungshorror oder die Experten werden da die richtigen Genrebegriffe wieder dazu finden. Ich tue mich da jetzt ein bisschen schwer. Ich fische da mal ein bisschen im Trüben jetzt rum. Aber das Ding hier soll in erster Linie eins sein: spaßig. Das soll nicht gruselig sein. Das soll kein Horror sein. Es soll Fun bieten. Es soll den Teenies auf dem Weg zum Strand nochmal vielleicht eine gute Überbrückungszeit im Kino bringen, bevor es abends an die Strandparty geht oder umgekehrt. Und nicht echte Kinofans reinholen, die sich auf einen spannenden Abend mit einer guten Geschichte einlassen wollen. Also ist mehr Massenmarkt, ohne damit jemanden beleidigen zu wollen, weil beides hat seine Daseinsberechtigung, beides macht Spaß, aber es ist halt weg von dem, was es halt mal war. Man hat was Neues probiert.
Und wenn ich das jetzt mal cinematografisch einfach betrachte, ich als Kameramann, ich möchte ja schon irgendwie einen visuellen Stil irgendwie fahren, um den Film einzufangen. Und nur über bunte Farben lasse ich mir keine Arbeit antragen. Also wenn ein Regisseur zu mir kommt und sagt so, mein Ziel ist es, den Film so bunt wie möglich sein zu lassen, dann sage ich so, okay, das ist eine Sache des Set-Designs, ja. Mit welchem Farbcode möchtest du arbeiten? Ist mir egal, Hauptsache bunt. Das ist da keine Ansage. Und der Film, der shiftet so ein bisschen zwischen, du hast ja eine Szene, die wirklich sehr schön low-key ausgeleuchtet ist, also wunderschön ist und auch so ein bisschen, noch ein bisschen Flair von Freddy noch versprüht und im nächsten Moment dann diese ganzen Anschlussszenen, alles was mit den Kids ist, in diesem was ist das, so ein Daily Soap Look, das sieht alles so gleichförmig aus, darstellen zu lassen. Und wenn ich hier was erkennen kann, wo man wirklich sagen kann, okay, da sehe ich sowas Ähnliches wie eine Idee, ist die Top-Shot-Kamera. Also, dass die Kamera so von oben immer über den Protagonisten schwebt und dass die Kamera da ganz viel macht. Das kann man gut finden. Ich finde das jetzt nicht unbedingt mega clever, aber es funktioniert zumindest. Es ist eine schöne Idee, aber die wird dann zum Ende des Films aber auch nicht weiter fortgeführt. Also, die Kamera erfüllt jetzt keinen bestimmten Blick oder sowas, sondern das sind alles nur stilistische Elemente, die alle hier in einen Topf geworfen werden, wo viele Leute halt einfach mal ein paar Dinge ausprobieren können. Also die machen nichts Rundes. Also wo der erste Film wirklich sehr rund ist, um das nochmal zu bemühen, diesen Vergleich, und der zweite auch versucht, so seine eigene Form zu haben, ist das hier komplett aufgeweicht. Hier sind zu viele Entscheider in diesem Film mit drinne, die auch jetzt mittlerweile den Look und viel von Nightmare beeinflussen. Also da ist keine klare Vision mehr erkennbar. Weißt du, was ich meine?
Ich denke, ich verstehe, was du meinst. Das ist, will mich jetzt so ein bisschen von diesem Vergleich zu den vorherigen Filmen so ein bisschen lösen, obwohl man kann es, es geht ja nicht. Ich meine, es gäbe kein Nightmare 4 ohne Nightmare 1, klar, es ist ja natürlich quatschig. Und jeder versucht ja dann doch auch sein eigenes Filmchen zu machen. Ich habe ein bisschen was noch von den Interviews noch geschaut auf der DVD und es war Renny Harlin auch schon sehr bewusst, Freddy in den Mittelpunkt zu stellen und damit auch die Tonalität des Films halt auch zu ändern. Also es war schon eine bewusste, kreative Entscheidung halt auch gewesen, auch natürlich auch eine marktwirtschaftliche, keine Frage. Aber man wollte halt auch von dem Stil offenbar ein bisschen weg, um größer zu werden. Ich finde, das ist eine legitime Nummer, man muss es natürlich geschmacklich gut machen. Es wirkt massentauglicher, auch dadurch auch ein bisschen, es wirkt nicht mehr so konzentriert, nicht mehr so generalstabsmäßig geplant und offenbar ist, wenn man verschwenderischer sein kann, führt einen halt auch dazu, nicht mehr so präzise zu sein, wie es Wes Craven wahrscheinlich sein musste, der auch aber auch eine ganz andere Art von Geschichtenerzähler ist und auch aus einer ganz anderen Ecke halt auch kommt. Das schlägt sich natürlich auf das fertige Produkt halt nieder. Aber ich finde, es ist genau der Film, der halt damals zu dieser Zeit, 1988, so wie ich 1988 auch damals schon wahrgenommen habe, als knapp 10-Jähriger, ist das genau der Film, der damals halt rauskommen konnte. Das wird ja dann, wie gesagt, ich habe nicht mehr viele Erinnerungen an den fünften Film, aber der ist ja dann von 1990 oder 89 und da fing ja langsam halt auch an, die Sachen wieder, auch der Filmmarkt sich wieder so zu verändern. Deswegen ist der auch noch deutlich identitätsloser, zumindest aus meiner Erinnerung heraus. Ich bin gespannt, ob das nachgelegt wird. Und das ist halt das, was ich dem vierten zugestehe. Er hat halt diese Identität des Spät-80er MTV-Popcorn-Looks und das macht ihn dann für mich dann doch gutierbarer. Und da kann ich über solche Schludrigkeiten hinwegziehen, weil auch damals viel und schnell produziert wurde.
Wie kann ich das am besten ausdrücken? Das ist ja, wenn man so will, ja eigentlich kein wirklicher Renny Harlin-Film, sondern das ist ein Robert Shay-Film.
Ganz kurz, nur diese kleine Anekdote. Robert Shay hat, er sagt spaßeshalber, Renny Harlin engagiert, weil da stand in seinem Büro dieser große, ich weiß nicht wie groß, fast 2 Meter große finnische Typ mit langen blonden Haaren. Der sieht robust aus, der kann arbeiten, der arbeitet auch Tag und Nacht, den nehmen wir. Ende. Sagt er immer so spaßeshalber. Aber das hat, sagt er ernsthaft, das hat mit reingespielt. Weil ihm die Optik imponiert hatte, dass der Mann wahrscheinlich in der Lage ist, hart zu arbeiten.
Ja, und die Tatsache, dass Renny Harlin hat dort so lange dort die Klinken geputzt und so lange gefragt, dass er das übernehmen kann und die aber selber keinen Regisseur für das Projekt hatten, der das machen wollte, haben die den dann tatsächlich dann auch genommen. Mhm. Renny Harlin sagt auch selber, dass er jeden Tag Angst hatte, dass er seinen letzten Tag hier gerade verbringen wird und er jederzeit gefeuert wird, weil er und Robert Shay, beziehungsweise Robert Shay ihm komplett aus dem Weg gegangen ist. Also er hat auch nicht wirklich viel von ihm gehalten. Und er wird jeden Tag seine Produktionsnotizen bekommen haben, die es umzusetzen gilt. Und dann setzt mal bitte um. Und ich kann das hier Renny Harlin insgesamt alles gar nicht so sehr übel nehmen, denn hinterher wurde auch die Musik ausgetauscht. Also man hat den Classic Score oben drauf gepackt. Also hier wurde sehr viel seitens Robert Shay halt auch Einfluss auf diesen Film genommen, was man ja auch schon sieht bei dem Drehbuch, dass da auch die Kills im Vordergrund standen, dass man das halt ausschlachten möchte und dass es natürlich schwer ist, da eine eigene Vision zu formen oder zumindest was in sich stimmig ist, sondern das Ding sollte halt raus, das sollte eine Zielgruppe ansprechen oder verschiedene Zielgruppen ansprechen, das sollte grell und bunt sein, das sollte strahlen und leuchten und Aufmerksamkeit erhaschen. Und als das nehme ich diesen Film auch wahr, habe ich aber auch wirklich damals, als ich ihn mit, ich glaube bis 16, 17 tatsächlich als letzten mit gesehen haben, oder 16, da hätte ich schon richtig gemerkt, okay, das ist ganz weit von dem entfernt, als was bei mir Nightmare abgespeichert war. Ich habe die Stadt Springwood als solches nicht erkannt. Das war mir völlig fremd. Wie gesagt, auch die Darstellerin, die Juicy Knight, ich habe da nicht anknüpfen können. Und deswegen versuche ich heute mal ein bisschen, auch gerade beim Thema Regie, den Renny Harlin ein bisschen auszuklammern. Weil ich glaube schon, da war hier einfach nur die Studio-Marionette, der das stellvertretend hier übernommen hat. Worüber wir vielleicht mal noch sprechen könnten, wäre vielleicht noch so, es gibt ja im weiteren Verlauf des Films ja dann noch den ein oder anderen Kill. Weil darum geht es ja in dem Film ja offensichtlich, um Kills. Mhm. Und ich habe so in Summe mit den Kills, die hier noch passieren, also die da habe ich echt meine Probleme und Schwierigkeiten. Die meisten wollen wirklich nicht funktionieren bei mir.
Bei mir funktionieren ganz andere Sachen nicht. Das fängt an mit der Figurenkonstellation. In welcher Welt sind solche Figuren miteinander befreundet? Da ist ja wirklich alles drin. Das ist der Schönling mit der Schwester, mit dem schlagenden oder am alkoholkranken Vater. Dann haben sie die Beauty Queen, die Fitness Queen, die von allen angegafft wird, aber die zwar allen gegenüber rebellisch auftritt, aber komischerweise mit der Streberin der Truppe, die einzige Dunkelhäutige in der Figur, die aber auch voll integriertes Mitglied dieser Partei halt ist. Ich krieg diese Gruppe in meinem Kopf nicht zusammen. Das funktioniert nicht. Die sind einfach nur dazu da, weil jeder ihre Charaktereigenschaften dafür genutzt werden kann, um eine Traumsequenz basierend auf ihren Vorlieben halt zu basteln, damit die so unterschiedlich wie nur möglich irgendwie sein können. Aber als Figuren, ich kann mir nicht vorstellen, dass die abends zusammen ins Diner gehen und Spaß miteinander haben.
Nee, auf gar keinen Fall. Das ist tatsächlich auch das, ich hätte jetzt nicht für gedacht, dass wir das doch mal, also dass wir das tatsächlich ansprechen, weil genau all so eine Sachen haben nie funktioniert, also gar nicht. Das ist Teil dieses Drehbuchs zusammengeflickten. Das kann auch gar nicht funktionieren, inklusive des Casts halt. Also man kann die Idee schon haben, aber der Film hat das so furchtbar umgesetzt, ich nehme dazu keine Sekunde da auch irgendeine Freundschaft ab. Das sind Schauspieler, die hier zusammen vor der Kamera stehen und miteinander sprechen und ihre Dialogzeilen runtersagen. Also so kommt mir das auch teilweise vor.
In Teil 1 nimmst du wenigstens ab, dass das so eine kleine Gruppe halt in so einem kleinen Städtchen ist, die miteinander klarkommen. 2, okay, ist nicht der Schwerpunkt jetzt. Und Teil 3 hat halt den cleveren Kniff mit der Psychiatrie. Da werden halt Figuren zusammengeworfen, die halt aus unterschiedlichsten Ecken, aus unterschiedlichen Schichten sind. Da macht das wenigstens Sinn, dass die auf engstem Raum miteinander interagieren müssen. Beim 4. funktioniert das gar nicht. Und es geht ja auch dann weiter. Ich meine, ich will jetzt hier nicht die Realismus-Schiene aufbauen, aber zur Halbzeit sind zu diesem Zeitpunkt schon 4 oder 5 Teenager ums Leben gekommen. Vermeintlich Selbstmord, Unfälle oder was auch immer. Aber der Schulalltag geht ganz normal weiter drumherum. Ja. Es werden Arbeiten geschrieben. Es wird keinerlei Rücksicht darauf genommen. Also in einer Klasse, in der 2 Mitschüler sterben, wüsste ich jetzt aber, da werden erstmal alle Klausuren und solche Sachen erstmal ein paar Wochen auf Halde gelegt, bevor man da wieder weitermacht. Solche Sachen. Nicht, dass ich Realismus verlange oder alles logisch sein muss, aber ich muss mich aber auch so ein bisschen in einem Universum befinden, das in sich selbst herum funktioniert. Und das ist halt eines der großen Probleme, die ich damit habe.
Ja, aber der Film nimmt dich ja auch als Zuschauer null ernst. Also der bewirft dich ja eigentlich nur mit dem. Ja,
das heißt null ernst. Ich würde eher sagen, er glaubt, dass du als Zuschauer was anderes sehen willst.
Deswegen nimmt er mich nicht ernst, ja.
Ja, okay.
Also die meisten werden uns tatsächlich auch recht geben. Das klingt auch null abgehoben, wenn wir das sagen halt, aber das war auch niemals Ziel dieses Films, irgendein Anspruch da irgendwie auf Ernsthaftigkeit beziehungsweise auf logische Stringenz hier zu haben. Also gar nicht, überhaupt nicht. Und du hast natürlich völlig recht. Das ist einer von diesen riesengroßen Punkten, warum der Film bei mir null funktioniert. Da finde ich die Konstellation im 3. oder dann später im 5., da werde ich dann mit Max ja dann noch drüber sprechen, finde ich dann schon ein bisschen spannender. Das sind bessere Voraussetzungen. Hier sind die gar nicht gegeben. Das wird einfach behauptet, die wären befreundet und wir müssen das jetzt schlucken. Funktioniert gar nicht. Überhaupt nicht. Obwohl die einzelnen Darsteller für sich schon irgendwie sympathisch sind, aber sie funktionieren als Figur null bei mir.
Na gut, dass es nur Schablonen sind, haben wir jetzt, glaube ich, schon mehr als einmal rausgearbeitet.
Ich mühe mich hier gerade mit dem 4. wirklich ganz besonders ab, weil ich will den jetzt nicht so, wie sagt man so schön, abhaten.
Da komme ich noch drauf.
Ich finde, ich habe es ja gerade gesagt, die Kills. Das ist ja doch das Verkaufsmerkmal. Das ist sozusagen jetzt der unique selling point von dem ganzen Ding. Freddy und seine Kills. Die funktionieren alle bei mir überhaupt nicht. Kein einziger Kill funktioniert wirklich. Das, das spielt wirklich keine Rolle, wer das ist. Ich finde es noch am schlimmsten, finde ich sogar noch beim Bruder von der Alice. Mhm. Das ist der Rick, der von einem unsichtbaren Freddy beim Kung Fu umgebracht wird. Also das ist ja mal super faul. Also wenn man natürlich weiß, warum das da drin ist, verstehe ich schon. Ne? Will man ein bisschen Geld sparen und hat sozusagen einen relativ kostengünstigen Kill da drin. Ich weiß nicht. Und am ekelhaftesten ist wohl wirklich, wo unsere Sportskanone sterben muss, die dann Verwandlung von Franz Kafka nachspielen darf und als Kakerlake dann umgebracht wird. Übrigens wirklich sehr ekelhaft. Mhm. Sehr ekelhafte Practical Effects, also direkt der Film, ein paar Kudos von mir.
Da ist ordentlich, glaube ich, ein Großteil des Budgets reingeflossen in die Szene.
Auf jeden Fall. Und da merkt man halt auch wirklich so, die Effekte waren da wichtig. Und da hat man sich viel Mühe gegeben. Da dreht sich alles rum. Das war auch beim dritten Teil ja schon so. Bloß, dass es mir dann halt hier nicht so sehr an die Substanz geht, weil mir die Figuren tatsächlich egal sind. Und es ist trotzdem von der Inszenierung her alles komplett belanglos. Es geht an mir vorbei. Das nimmt mich nicht mit. Weder die Charaktere nehme ich mit, oder die Szene ist auch nur ansatzweise so aufgelöst, dass ich dem Ganzen jetzt entgegenfiebere, beziehungsweise hoffe, dass es nicht passiert, sondern du weißt, dass es passiert und es wird auch so erzählt, dass da gibt es kein Klima, also kein Climax gibt es da.
Ich verstehe dich voll und ganz. Bei mir ist es, weil halt die storybedingte Basis da halt irgendwo fehlt, nachvollziehbar. Ich kann auch gar keinen der Punkte entkräften, die du ja jetzt gesagt hast. Sie machen es aber dahingehend clever, dass sie sich dann die effektreichsten Sachen dann zum Ende hin aufsparen, sodass du trotz aller Unzulänglichkeiten zum Ende hin dann quasi Anführungszeichen immer besser wirst und den großen Knall quasi dann unsere Sportskanone ist ja, glaube ich, ist ja die letzte, die ja dann gemeuchelt wird, bevor unsere Heldin dann zum Gegenangriff bläst. War vielleicht nicht die ungünstige Variante, den effektreichsten und größten fürs Ende aufzubewahren, weil das ist das, was dir danach am meisten im Hinterkopf hängen bleibt, sodass er dann doch vielleicht positiver wahrgenommen wurde, als er dann vielleicht eigentlich ist. Mhm. Aber ich als Action-Fan habe mich natürlich an den Karatefähigkeiten unseres Freundes, unserer Hauptdarstellerin, oder des Bruders der Hauptdarstellerin erfreut und die haben bei mir noch die größten Lacher hervorgerufen.
Da musst du aber auch herzlich lachen, weil ich das so.
So hat das bei mir mit 8 oder 9 auch ausgesehen, wenn ich im Schlafzimmer meiner Eltern vorm Spiegel so getan habe, dass ich Jackie Chan Filme nachspiele.
Aber ich glaube, das ist aber wirklich auch so bewusst auch so inszeniert. Also das ist keine unfreiwillige Komik, sondern das ist tatsächlich so
gemacht. Du meinst, es war bewusst so, dass er sich da, um sich da vor seinem trinksüchtigen Vater zurückzieht, in diese Kampfsportwelt zurückzieht und seine eigenen Kampfsport-Moves, die er sich im Kino irgendwo abgeguckt hat, nachmacht?
Nee, ich meine die andere Szene, wo er mit seiner Schwester dasteht und ihr das zeigt und er
dann die auf jeden Fall. Aber davor gibt's ja jetzt schon die Trainingsszene, wo er ja da groß schwitzend, triefend, nur mit Muscle Shirt zu Popmusik seine Bewegungen vollführt.
Eieieiei, du hast recht, ja. Ach du meine Güte. Ja, nee, habe ich tatsächlich wieder verdrängt. Da wird was aufgebaut, das ist ein schönes Beispiel, hier wird was aufgebaut, was später mit dieser Unsichtbar-Freddy-Szene komplett zerstört wird. Da gibt es keinen richtigen Payoff dafür, dass diese Kampfkünste zu irgendwas gut sind.
Naja gut, seine Schwester übernimmt sie ja und nutzt sie ja im Finale, um Freddy dann niederzustrecken. Weil die Sachen gehen ja alle wieder, das ist ja das Neue, dass ja die Kräfte jetzt aller Highlander jetzt auf die anderen übergehen, über die Seelen, die Freddy sich da holt. Ich meine, auch Kristen übergibt ja kurz vor ihrem Tod ihre Kräfte als Traumspringerin an unsere Hauptfigur. Also das ist wahrscheinlich die große Neuerung, für die sich der eine der vielen, vielen Skriptdoktoren wahrscheinlich heute noch auf die Schulter kloppt, dass er das mit eingebaut hat.
Lass uns mal kurz über die Musik von Greg Safran sprechen.
Das überlasse ich dir, denn wie ich schon gesagt habe, die war für mich so platt, ich hab nicht meine Erinnerung dran. Und ich bin jemand, der wirklich auf Musik achtet. Also ich sammle Soundtracks auch heute noch gerne und viel, aber hier ist da nichts hängen geblieben.
Greg Safran zeichnet sich vor allen Dingen aus, oder in den 80ern, dass er mit seinem Synth-Klavier und mit Synthesizern viel rumexperimentiert hat und vor allen Dingen hat er sehr viel improvisiert und improvisative Kompositionen gemacht. Und für Nightmare on Elm Street 4 wurde er gewonnen. Und hier muss ich wirklich sagen, ich finde die Entscheidung der Produzenten sehr, sehr, sehr gut, sein Score auszutauschen und das durch des Classical Scores zu ersetzen. Denn ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat oder wer auch immer, aber auf jeden Fall ist dieser Score mit der schlechteste der gesamten Reihe. Der tut nichts für den Film. Im Finale des Films, das wirkt völlig off und das arbeitet gegen den Film, dieser Score. Und er wirkt die ganze Zeit billig. Und ich kann mir nicht helfen, aber das ist der schlechteste Score, den die Nightmare on Elm Street Reihe hat. Und damit bin ich eigentlich auch schon fertig mit diesem Punkt. Ich wollte nur noch mal auf Tonspur gesagt haben, dass ich den Score furchtbar finde. Ich weiß nicht, für die Leute da draußen, die uns bis jetzt hier noch zugehört haben und noch nicht den Daumen runtergegeben haben. Also ich hatte früher so eine CD, so ein Best-of, das hatte ich glaube ich schon in der Folge vorher gesagt, wo man alle 6 Teile so ein bisschen zusammengecuttet hatte, den Soundtrack. Hm. Da war auch der 4. mit dabei. Und ich weiß noch, jedes Mal, wenn immer der 4. dann losging, habe ich dann am meisten immer geskippt. Also mir ging es auch schon als Jugendlicher so, vor allem ich kannte den Film ja noch gar nicht, sondern ich kannte nur den Soundtrack, dass ich das immer geskippt habe. Weil das ist so weit auch vom Originalscore und wir haben auch schon im Gespräch zum 2. hatten das ja auch rausgearbeitet, dass ja der Score zum 2. Teil ja auch wirklich ein wahnsinnig großartiger Score ist, also wirklich so ein mit Orchester, mhm. Du merkst, dass da richtig ganz viel Liebe zum Detail drin steckt und neben dem 1. wirklich stehen kann und dieser 4. hier überhaupt nicht, das ist, ich nehme das jetzt hier wirklich als Tastengeklimper wahr, was gegen den Film arbeitet.
Ja, wirklich, ja, das ist für mich wirklich, ich habe vorhin schon gesagt, extrem selten, aber ich habe keine Erinnerung, nichts mehr, null.
ich möchte hier mal ein kleines bisschen was zur Ehrrettung von Stephen Firebird machen. Der hat ja hier die Kamera gemacht und Stephen Firebird hat irgendwann mal noch mal einen Film machen können. Und zwar ist das der Film The Secretary. Das ist mit der Maggie Gyllenhaal. Dringende Empfehlung an euch da draußen. Ein sehr gut gespielter Film und auch toll geschrieben.
Wer den nicht guckt, kriegt einen Klaps auf den Popo.
Ich habe gewusst, dass jetzt irgendwas kommt. Und der ist wahnsinnig toll fotografiert und schön eingefangen. Das ist hier vielleicht mal ein kleiner Hinweis für euch da draußen. Schaut euch unbedingt den Film an und guckt euch da mal die Cinematografie an. Hier sieht man, was ein DOP tatsächlich machen kann, wenn es auch gute Vorgaben gibt, seitens Drehbuch und seitens Regieanweisung. Und das ist hier auf jeden Fall gegeben. Also hier nochmal der kleine Hinweis. Ich würde jetzt sehr gerne in Richtung Fazit gehen. Trotz alledem, der Film hat wahnsinnig viel Eindruck hinterlassen, wird viel zitiert. Da gibt es auch wirklich viele markante Szenen, die Pizza mit den Meatballs zum Beispiel. Ja, das ist so. Da gibt es auch ein paar coole Sprüche, ein paar One-Liner, die, also ich würde mal sagen, also weil ich mitbekomme im Fandom und sonst wo, der 4. wird am meisten mit zitiert und hat sich so ins Gedächtnis gebrannt. Auch dieser MTV-Look. Also wenn man was über den 4. Teil liest, dann hört man immer so, ach, das ist der MTV-Nightmare-Film. Und
es ist eine, auch aktuell beliebter Begriff, eine Zeitenwende innerhalb der Nightmare on Elm Street-Reihe. Und da liegt es dann wirklich, glaube ich, an den persönlichen Befindlichkeiten, ob man sich mit so einem Stil arrangieren kann und auch will. Oder ob man es lassen will. Hier kann ich es noch. Aufgrund der poppig bunten Art, auch aufgrund der vielen Problematiken. Stelle mich aber jetzt hier drauf ein, okay, ich werde keinen konzentrierten und durchdachten Film wie den 1. mehr bekommen.
Das ist für mich ganz klar einfach eine Kehrtwende. Wir haben jetzt ganz klar festgelegt, das Ganze ist jetzt eine Marke und eine Marke muss promotet werden.
Aber das erwarte ich, glaube ich, dann bei einer Reihe, wo der Titel 4 schon dabei steht, auch schon nicht mehr. Es sei denn, Tom Cruise ist dabei und sagt den Stunt-Koordinatoren, wie sie ihn am besten aussehen lassen können.
Wie kann ich so ein bisschen sagen? Ich weiß, wo die Reihe noch hingeht. Und der 5. und 6. haben ja auch definitiv qualitative Einbußen, noch zusätzliche auch noch. da bin ich mal gespannt, wo es dann hingeht und wie ich das dann betrachten werde. Aber jetzt für den Moment, wie kann ich sagen, Ich müsste ihn jetzt so bald nicht nochmal gucken, wenn nochmal ein Nightmare-Marathon irgendwann mal anstehen sollte oder es eine Neuauflage gibt, werde ich mir den trotzdem wieder anschauen, selbstverständlich. Aber ich weiß ganz genau, wo wieder die Punkte sind, wo es mich ärgert, wo ich dann auch die Augen rollen muss, denke ich, okay, ja, ich habe es verstanden. Der Film macht mir weniger Spaß zum Schauen, so insgesamt, auf verschiedenen Ebenen. Und bei mir drängt sich halt immer der Vergleich zum ersten auf und das ist schade. Ich kann ihn halt nicht so wie du so losgelöst betrachten. Das kriege ich irgendwie nicht hin.
Wie gesagt, ich werde jetzt die nächsten Filme jetzt auch noch gucken. Jetzt nicht mehr in dem Tempo, das ich vorgelegt hatte, um hier für die Sichtung größte zu sein. Aber ich bin ja auch immer so ein Komplettist. Ich gucke ja immer alles fertig. Ich gucke ja auch bei Serien zumindest die Staffeln immer fertig, auch wenn ich gar keinen Bock mehr habe, weil ich ihnen immer noch eine Chance gebe. Also damit verschwende ich viel zu viel Lebenszeit. Aber auch das hier werde ich noch beenden.
Sehr schön. Ja, wir haben mehr oder weniger, also ich habe mehr oder weniger mein Fazit ja schon mehr oder weniger vorweggegeben. Mhm. Wie ist denn dein Fazit zu Nightmare on Elm Street 4?
Popcorn-buntes Knallbonbon für den kleinen Fun-Horror-Hunger zwischendurch. That's it. Wenig Nährstoffe, aber viele bunte Farben. Es gibt Tage, da kann man sowas essen. Es gibt Tage, da kriegt man davon Verstopfung. Ich habe ihn jetzt diesmal geguckt und fühlte mich zumindest gut unterhalten. Aber wie gesagt, ich weiß, dass ich nachher leichtes Magengrimmen davon bekommen werde. Aber hey, nachher trinke ich auch wieder eine Cola, obwohl ich weiß, dass es nur Zuckerwasser ist.
Ihr habt es rausgehört, ich habe es schon gesagt, da gibt es von meiner Warte aus nicht mehr viel zu sagen. Film holt mich bis zum Heutag nicht wirklich ab. Auch, glaube ich, mit eins der furchtbarsten Finalen, die man sich nur vorstellen kann in so einem Nightmare-Franchise. Wir haben nicht drüber gesprochen, also wir haben über viele Dinge natürlich nicht gesprochen.
Allein dafür kriegt er von mir als Actionfan Kudos, dass es ein Martial-Arts-Finale in einem Freddy-Film gibt. Wie das eingefangen ist und choreografiert ist und so weiter. Das mache ich irgendwann, wenn ich mal bei einem Actionfilm-Podcast eingeladen bin.
Ich kann hier wirklich nicht mehr wirklich dazu sagen. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt gesagt. Ich bin sehr gespannt aber auf Teil 5, das ich mit dem Max führen werde. Ja, wie sich das da entwickelt hat, vor allem auch im Hause New Line Cinema. Denn das finde ich tatsächlich wichtig, weil jetzt gehen wir langsam auf die 90er zu. New Line Cinema bekommt ein neues Gesicht. Das heißt also nicht mehr nur Critters und Nightmare on Elm Street, sondern da kommen noch andere Dinge noch mit dazu. Und bis ja zu, ja, in Anfang die 2000er soll ja New Line Cinema ja eine riesengroße Firma werden, die ja dann, wie ja alle wissen, ja dann auch, ja, der Ringe ja dann auch mitproduziert haben. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Markus, ich danke dir aber auf jeden Fall für deine Zeit. Wir haben dann doch noch viel geredet heute. Mhm. Und ich freue mich auf jeden Fall auf unser nächstes Gespräch, wann auch immer das sein wird, aber und vor allem wo. Aber ja,
das wird sich
vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir viel Freude gemacht. Und nächstes Jahr, wenn du dann Halloween machst, komme ich zu Teil 4. Der ist nämlich von Dwight H. Little und der hat einen Steven Seagal Actionfilm und einen mit Brandon Lee gedreht. Das passt dann auch wieder vis-à-vis.
In diesem Sinne. Vielen Dank nochmal euch da draußen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und ja, wir hören uns schon wieder in ein paar Tagen dann zu Teil 5 mit dem Max Roth von der Wiederaufführung. Bis dahin, lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Ahoi. Repertoire. Das ist ja dann mal schön aus dem Ruder gelaufen.